Ja, hier vorne steht einer von den Älteren. Das habe ich mir gemerkt, Tom, ne? Wo bist du? Ja, also die meisten kenne ich von euch, aber so ein paar Gesichter sagen mir gar nichts. Deswegen stelle ich, hört sich gut an, ne? Deswegen stelle ich mich einfach ganz kurz vor. Ich heiße Michael Friesen, bin auch Mitglied hier dieser Gemeinde, bin 34 Jahre alt, bin mit meiner wundervollen Frau verheiratet, Michelle Friesen. Das ist übrigens die Tante von Lea und Noah. Da sieht man erstmal, wie alt ich schon bin. Genau. Ja, wir haben drei wundervolle Kinder. Lilly, Eli und Tom. Genau. Und das reicht, glaube ich, soweit. Ursprünglich bin ich eigentlich groß geworden in Berlin. Und damals habe ich mir fest vorgenommen, in eurem Alter, so mit 16, 17, also einige von euch sind ja so alt, habe ich mir fest vorgenommen, ich werde mal Maschinenbau studieren, weil da verdient man ziemlich viel Geld. Und unsere Gemeinde in Berlin hatte viel mit Mission zu tun und ich habe mir fest vorgenommen, da werde ich gutes Geld verdienen und ich will ganz viel in die Mission geben. Habe das auch so den anderen gesagt und die haben schon gesagt, boah, Respekt und so, wenn du das so vorhast, voll gut. Deswegen musste ich nach Paderborn, weil mein Durchschnitt nicht gereicht hat in Berlin, mein Numerus Clausus. Ich war nicht oder bin nicht der Hellste eigentlich dafür. Und das habe ich dann auch hier gemerkt. Es ist alles schiefgelaufen, bin trotzdem hier hingekommen. Habe da einen anderen Beruf gemacht. Aber jetzt darf ich eigentlich auch ganz gutes Geld verdienen, muss ich sagen. Und jetzt, wo man dieses Geld verdient, wo man mehrere tausend Euro im Monat verwaltet, das ist nicht ohne, muss ich euch sagen, ne? Also vielleicht ist es für euch schon schwierig, wenn ihr euren Minijob habt und an eure 500 kommt, wo ihr so überlegt, boah, was soll ich damit machen? Aber wenn es dann an die 3.000 und mehr geht, das ist heftig. Und deswegen ist es ein total wichtiges Thema, über Geld nachzudenken, weil das sehr, sehr viel in unserem Leben bestimmt und entscheidend ist. Eigentlich redet man ja nicht über dieses Thema. Das ist eigentlich ein Tabuthema in Deutschland oder überhaupt in der westlichen Welt. Kann sich einer vorstellen, warum? Warum reden wir nicht über Geld? Hä? Neid, ja. Ja, anders gesagt, ist einfach, weil wir alle so stinkreich sind. Also Deutschland ist eines der reichsten Länder der Welt. Ich dachte immer, es ist auf Platz 2 oder 3, aber tatsächlich sind wir auf Platz 18 abgerutscht. Die ganzen Skandinavier sind vor uns und die Amis, die Australier und so. Aber trotzdem sind wir noch sehr reich. Also wir sind reicher als 10% der Welt. Es gibt ja um die 195 Länder, wir sind auf Platz 18. Wir sind, also gerade wir hier, sage ich mal, sind, habe ich mal gehört, sind fast reicher als 99% der Welt. Ne? Weil in den anderen Ländern leben ja viel mehr Menschen als in Deutschland. Und prozentual gesehen sind wir 1% fast der reichsten Menschen dieser Welt. Also wir sind wirklich sehr, sehr reich. Auch wenn du das von dir nicht behauptest und sagst, ich habe gar nichts. Ich glaube doch, wir sind alle sehr gesegnet. Wir haben erst jetzt Erntedank gefeiert und wir haben alle genug zu essen. Da fängt es schon an. Ja, vielleicht ganz kurz eine Frage an euch, damit ich das einschätzen kann. Wer verdient von euch schon monatlich mehr als 100 Euro, also hat schon eine Art Verdienst? Einmal die Hand hoch. Also schon echt viele. Ihr liebt alle das Geld. Nein. Okay, krass. Dann echt viele, das ist gut. Also das Thema heute ist speziell für Kinder Gottes. Wenn du noch kein Kind Gottes bist und sagst, ich folge Jesus noch nicht nach, kannst du trotzdem auch zuhören und auch hören, was Nachfolge Jesu bedeutet. Aber in erster Linie spreche ich wirklich zu Kindern Gottes und auch diejenigen, die vielleicht schon Taschengeld bekommen. Und ich denke, das ist bei allen eigentlich der Fall, die schon mit Geld zu tun haben. In Deutschland wird mehr Geld ausgegeben für Hunde- und Katzenfutter als für die Reichsgottesarbeit. Oder auch weltweit. Es wird mehr Geld ausgegeben für Sportveranstaltungen als für den Herrn. Ich denke, das könnt ihr euch alle denken. Und das ist eigentlich total traurig. Ich könnte jetzt, also heute geht es ums Geld. Ihr habt ja schon das Bild gesehen, ne? Der Umgang mit Geld ist heute so ein bisschen das Thema. Und ich könnte euch jetzt Tipps geben und euch gewisse Regeln mitgeben, die ihr euch aufschreiben könnt, die ihr einhalten könnt. Aber ganz ehrlich, das bringt am Ende nicht so viel, weil dann haltet ihr einfach sture Regeln an und das Problem ist, dass das Herz dahinter das nicht richtig, es geht ums Herz. Das Herz muss an richtiger Stelle sein und nicht, dass du gewisse Regeln befolgst. Wir könnten jetzt auch alle Bibelstellen auflisten und heute uns anschauen, die über das Geld sprechen. Meint ihr, das würden wir heute schaffen? Unmöglich. Also es gibt so viel, die Bibel spricht so viel über Geld, das wäre viel zu viel. Deswegen habe ich geschlussfolgert, ich möchte mit uns eine Geschichte nur aus der Bibel angucken, ein Gleichnis. Ich muss das mal hier, das nervt total. So, ein Gleichnis möchte ich mit uns anschauen, aber ich behaupte, dieses Gleichnis, das hat es echt in sich. Und wo ich mich darauf vorbereitet habe, das hat mich total herausgefordert. Es hat mich auch einerseits erschrocken und überrascht. Und dieses Gleichnis steht in Lukas 16. Ich habe gehört, ihr seid letztes Jahr erst da durchgegangen, also könnt ihr heute gut mitmachen oder es als Wiederholung machen. Aber ich denke, es ist gut, wenn wir uns das nochmal anschauen, auch gerade die jetzt ihr überführt wurdet. Ihr kennt das ja noch nicht. Es ist Lukas 16, die ersten 15 Verse. Da geht es um den ungerechten Verwalter. Und dieses Gleichnis ist eines der verwirrendsten Gleichnisse überhaupt in der Bibel. Also bis jetzt oder bis vor kurzem habe ich dem immer wenig Aufmerksamkeit geschenkt, habe es nie so richtig verstanden, muss ich sagen. Aber dieses Gleichnis, das verwirrt total. Und wir werden auch noch sehen, warum. Das Thema für heute ist: Prüfe dein Herz und investiere in die beste Geldanlage. Also Deutschland ist noch mit 10% Aktien noch ziemlich wenig. Also zum Beispiel Amerika wird viel mehr mit Aktien gehandelt bei Privathaushalten. Aber das wird ja immer moderner, ne? Dass man sich gewisse Aktien holt, dass man investiert in die Zukunft, sich irgendwas kauft, was irgendwann mal mehr wert ist. Und ich denke, einige von euch haben schon was damit zu tun. Und dieser Text will uns heute sagen, was die allerbeste Aktie ist mit der besten Rendite dieser Welt. Ne? Also ich hoffe, ich habe spätestens jetzt eure Aufmerksamkeit. Und wir wollen unser Herz prüfen. Und das ist nämlich so eine Sache mit dem Herzen. Unser Herz ist total spitzfindig. Also was will ich damit sagen? Unser Herz kann uns total veräppeln. Und das sagt auch schon die Bibel. Wir meinen manchmal von uns, oh, ich gebe eigentlich ganz schön viel dem Herrn und ich lebe eigentlich ganz gut. Aber eigentlich ist unser Herz wo ganz anders. Und deswegen sagt uns schon die Bibel und Menschen in der Bibel: Herr, decke mein Herz auf und zeige wirklich, wie ich es meine. Weil mein Herz mich total veräppelt. Und das wollen wir uns heute anschauen. Heute, dieses Gleichnis, das wird dir einen Spiegel darreichen. Also Jesus wird dir einen Spiegel geben, jeden von euch. Und es ist deine Entscheidung, ob du heute in diesen Spiegel reinschauen wirst oder nicht. Weil dieser Spiegel wird offenbaren, wie es dann um dein Herz aussieht. Und deswegen ist es auch ein bisschen gefährlich vielleicht, herausfordernd, aber auch gut. Und ich hoffe einfach, dass heute auch das Wort Gottes zu jedem von euch sprechen wird. Heute werden wir uns anschauen, was deine wahren Motive sind. Und du entscheidest, ob du das erfahren willst oder nicht. Wir lesen einmal den Text. Ich habe den auch mitgebracht. Ist groß genug für hinten, ne? Okay. Ich lese ihn einfach mal hier vor. Das ist, glaube ich, einfacher. Also Lukas 16, 1-15. Er sagte aber auch zu seinen Jüngern: Es war ein reicher Mann, der hatte einen Haushalter. Und dieser wurde bei ihm verklagt, dass er seine Güter verschleudere. Und er rief ihn zu sich und sprach zu ihm: Was höre ich da von dir? Lege Rechenschaft ab von deiner Verwaltung, denn du kannst künftig nicht mehr mein Haushalter sein. Da sprach der Haushalter bei sich selbst: Was soll ich tun, da mein Herr mir die Verwaltung nimmt? Graben kann ich nicht und zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich, wenn ich von der Verwaltung entfernt bin, dass sie mich in ihre Häuser aufnehmen. Und er rief jeden von den Schuldnern seines Herrn zu sich und sprach zu den Ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der aber sprach: 100 Bat Öl. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein, setze dich hin und schreibe schnell 50. Danach sprach er zu einem anderen: Du aber, wie viel bist du schuldig? Der aber sagte: 100 Kor Weizen. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein und schreibe 80. Und der Herr lobte den ungerechten Haushalter, dass er klug gehandelt habe. Denn die Kinder dieser Weltzeit sind ihrem Geschlecht gegenüber klüger als die Kinder des Lichts. Upsi. Auch ich sage euch: Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Wer am geringsten treu ist, der ist auch am größten treu. Und wer am geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu wart, wer wird euch das Wahre anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Gut eines anderen nicht treu wart, Wer wird euch das Eure geben? Also vielleicht schlagt ihr auch einfach eure Bibeln mit auf und könnt immer wieder ein paar Verse vor, ein paar zurücklesen, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wo ich das erste Mal das gelesen habe, ich war total verwirrt. Total das komische Gleichnis. Aber das Gleichnis, wenn wir es verstehen, ist es echt gut und herausfordernd, wie schon gesagt. Wir sehen, dass Jesus hier zu seinen Jüngern spricht, Vers 1, ne, zu seinen Jüngern. Nach diesem Text, nach diesem Gleichnis sehen wir aber auch, dass die Pharisäer zugehört haben. Aber in erster Linie spricht Jesus hier zu seinen Nachfolgern. Zu Leuten, die sagen, Jesus, ich will so sein wie du. Genau. Und ich habe dieses Thema in... ich habe das gar nicht aufgeschrieben. Ich habe das in zwei Abschnitte gegliedert und das Thema heute. Das erste ist, dass wir uns angucken, was bedeutet oder was heißt dieses Gleichnis überhaupt? Was erzählt Jesus da? Ich glaube, das ist schon verwirrend genug. Und als zweites wollen wir in die Anwendung gehen und 5 Punkte möchte ich mit uns möchte ich euch aufzeigen, was wir aus diesem Gleichnis lernen dürfen. Genau. Vielleicht, bevor wir jetzt da an das Thema gehen, und ich denke, ihr seid schon so ein bisschen verwirrt, deswegen möchte ich es jetzt kurz aufklären. Gleichnisse in der Bibel, das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, wenn Jesus benutzt ja die meisten Gleichnisse, wenn er ein Gleichnis bringt, dann machen wir oft den Fehler, dass Jesus will ja mit dem Gleichnis was ganz Bestimmtes sagen und das Gleichnis ist ja aber so ein bisschen drumherum geschmückt. Das ist ja eine Geschichte, das ist nicht nur irgendwie ein Moment. Und wir interpretieren in das komplette Gleichnis alles Mögliche hinein. Also Jesus erklärt ja meistens später das Gleichnis, was er sagen will, aber wir deuten in den Rest des Gleichnisses noch ganz viel hinein. Und das ist gefährlich, das dürfen wir nicht machen. Meistens will Jesus mit einem Gleichnis nur eine einzige Sache illustrieren und verdeutlichen und der Rest ist unwichtig. Und das kann so bei manchem Gleichnis ein bisschen verwirren. Kennt ihr zum Beispiel ein Gleichnis, wo... ein Christ oder Gott selbst negativ dargestellt wird oder eine böse Person ist, was ja eigentlich gar nicht passt und richtig ist. Fällt euch irgendein Gleichnis ein? Ist eigentlich ganz einfach. Lukas 18 zum Beispiel, da kommt eine Frau zum einem ungerechten Richter und bettelt den so lange an, bis der Richter sich über sie erbarmt, obwohl sie gar nicht recht hat, weil die Frau ihm einfach auf die Nerven geht. Und Gott nimmt oder sagt genauso oder noch viel besser ist Jesus. Also er vergleicht Gott mit diesem ungerechten Richter und sagt, wenn Kinder Gottes zu Jesus kommen, zu Gott kommen und sie ihn anbetteln und um Dinge flehen, wie viel eher wird Gott denen Gehör schenken, weil es seine Kinder sind. Also wir dürfen da nicht hergehen und sagen, Gott ist ein ungerechter Richter. Nein, Gott will mit dem Gleichnis nur sagen, Gott schenkt Gehör, wenn wir ihn anflehen. Versteht ihr den Gedanken? Oder Gott kommt wie ein Dieb in der Nacht. Jesus kommt wie ein Dieb in der Nacht. Jesus ist ein Dieb? Nein, das Gleichnis will nur sagen, er wird überraschend kommen. Das ist der Point. Ne? Aber es geht überhaupt nicht darum, dass Jesus ein Dieb ist. Ich muss mich ja Jugendsprache ein bisschen, ne? Ich hoffe, ich kriege das hin. Ich weiß, es ist peinlich. Okay. So, und deswegen müssen wir jetzt bei diesem Gleichnis schauen, was ist der Punkt, den Jesus weitergeben will? Weil, ich weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt, er vergleicht uns mit einem untreuen Verwalter. Und er lobt ihn. Also wir sollen das Gleiche machen wie ein untreuer Verwalter. Macht irgendwie keinen Sinn, oder? Also, Vers 1. Es war ein Haushalter, der wurde verklagt, dass er die Güter veruntreue. Ein Haushalter, ich denke, das verstehen die meisten von uns, das ist wie heute so ein Prokurist. Also wenn jemand richtig, richtig reich ist, dann hat er meistens jemanden, den er angelernt hat, der komplett die Unterschrift und Siegelgewalt von dem Unternehmen oder von ihm hat, ne? Zum Beispiel mein Bruder war mal Prokurist in einer Firma Und er konnte egal was einkaufen, unterschreiben, Verträge abschließen. Der Chef hat ihm blind vertraut. Einfach damit der Chef ein chilligeres Leben hat und sich nicht um alles kümmern muss. Deswegen gibt es diese Verwalter, diese Prokuristen auch heute. Das heißt, dieser Verwalter, der war sehr hoch angesehen und sein Boss, also dieser reiche Mann, hat ihn hoch angesehen und ihm viel Vertrauen geschenkt. Und jetzt kommen Menschen und klagen ihn an, dass er das Geld veruntreut hat oder falsch gehandelt hat damit. Das Gleichnis sagt uns auch überhaupt nicht, ob das wirklich jetzt stimmt oder nicht. Das ist auch total unwichtig. Auf jeden Fall kommt die Anklage und der Herr verlangt in Vers 2 Aufklärung. Aber er sagt auch direkt, du wirst das jetzt mir aufklären, du wirst Fakten auf den Tisch legen, aber dass du es schon mal weißt, du bist sofort gefeuert. Du hast keine Chance, weil Vertrauensbruch, ne? Verständlich. Und jetzt hat der Verwalter ein Problem. Warum hat er ein Problem? So ein Verwalter, gerade damals, war sein komplettes Leben bei seinem Herrn. Er hat dort gelebt, gegessen, es war wie ein Familienmitglied. Er hatte nichts anderes. Und jetzt will ihn von heute auf morgen sein Chef rausschmeißen. Und deswegen grübelt er und kommt ins Überlegen, was soll ich machen? Ich habe nichts mehr, wenn der Herr mir diesen Siegelring, diesen Job wegnimmt. Ich weiß nicht mehr, wo ich schlafen soll, ich weiß nicht, was ich essen soll. Was soll ich tun? Und er grübelt wie er sich seine Zukunft sichern kann. Und dann hat er eine brillante Idee. Ein Licht geht ihm auf. Noch hat er wohl diesen Siegelring, noch hat er die Unterschriftsgewalt und er beeilt sich jetzt richtig. Er ruft alle Schuldner herbei, die kommen alle her und dann fängt er an, mit ihnen zu reden. Vers 5. Und er rief die Schuldner herbei und dann sagt der Erste oder fragt er, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? 100 Bat Öl. Und er sprach zu ihm, schreib ganz schnell 50 hin. Also früher war das nicht wie heute, dass alles protokolliert ist in irgendwelchen E-Mails oder in Daten. Früher gab es nur diesen Schein und wenn dieser Schein geändert wurde und mit dem Siegelring bestätigt wurde, dann war die Schuld anders. Und so hat er wirklich seine Macht gebraucht und missbraucht und hat die Schuld dieses Schuldners halbiert. Und wir können jetzt sagen, ja, das war wahrscheinlich nicht so viel, aber diese 100 Bat Öl sind auf uns heute umgerechnet circa, oder damals auch schon für einen normalen Arbeiter circa 3 Jahresgehälter. 3 Jahresgehälter. Sagen wir mal, in Deutschland verdient jemand, der schon ein bisschen besser verdient oder schon gut verdient, 50.000 brutto. 150.000 Euro hat er geschuldet. Und er macht mit einem Unterschrift, mit einem Siegelbestätigung mal eben 75.000 raus. 75.000 Euro erlassen. Stellt euch das mal vor. Und bei dem anderen, bei dem nächsten, diese 100 Korb Weizen, das ist noch viel, viel mehr wert, da erlässt er ihm 20 Korb Weizen. Allein diese 20 Korb Weizen sind aber auch um die 2 Jahresgehälter, also um die 100.000 erlässt er ihm. Und so geht er weiter. Hier werden einfach nur 2 Beispiele genannt. Und was ist wohl das Ziel dieses Verwalters damit? Was will er damit bezwecken? Ja? Ja, das ist ein bisschen so wie die Mafia, ne? Also die Mafia tut dir was Gutes und dafür wollen sie was zurück. Stellt euch mal vor, jemand erlässt euch 100.000 Euro Schulden, ihr würdet dem doch den Hintern küssen. Also ihr seid auf ewig dem dankbar. Wenn der mal zu Besuch kommt, ey, hast du vielleicht einen Job für mich oder kann ich bei dir mal Mittagessen, schlafen? Komm rein. Und der hat auf einmal Freunde ohne Ende. Das ist sein Gedanke dahinter. Er sorgt für seine Zukunft. Und meint hier, das war richtig, was er gemacht hat oder legal? Also theoretisch hatte er noch den Siegelring und er war befugt, solche Dinge zu tun. Aber eigentlich hat der Herr gesagt, du bist von jetzt auf gekündigt. Und eigentlich, denke ich mal, ist der Herr überhaupt nicht freudig darüber, dass er mal eben Millionen von Euro verloren hat. Und umso verwirrter ist es, wenn wir dann lesen in Vers 8, und der Herr lobte den ungerechten Haushalter, dass er klug gehandelt habe. Wir wissen jetzt leider nicht, ist damit der Herr gemeint, sein Boss, oder mit, ist der Herr Jesus damit gemeint, der das Gleichnis jetzt anfängt zu erklären? Das wissen wir nicht. Wenn es der Boss war, dann könnte man vielleicht hergehen und sagen, er ist vielleicht total sauer, dass er ihm das ganze Geld gestohlen hat, aber er denkt so bei sich, Alter, wie raffiniert und schlau war der jetzt eigentlich? Ne? Und lobt ihn vielleicht dafür. Kann ja sein. Müssen wir vorstellen, wie wenn du dir gehört eine Bank, die wird ausgeraubt und später erfährst du, die Bankräuber, die waren übelst ausgeklügelt. Die haben so einen richtig heftigen Plan gemacht. Und du als Bankchef denkst dir, alter Schwede, wie haben die das geschafft? Die müssen intelligent sein. Kann der Gedanke sein, ne, dass er ihn deswegen lobt. Aber vielleicht macht es eher Sinn, dass Jesus ihn lobt. Dass der Herr hier Jesus gemeint ist, der das Gleichnis erzählt. Warum lobt Jesus ihn? Jetzt kommen wir, ganz kurz, das Gleichnis ist hiermit zu Ende. Hat jemand vielleicht Fragen zum Verständnis, wie das Gleichnis jetzt funktioniert oder hat irgendwas nicht verstanden? Okay, weil das Komplizierte kommt eigentlich erst jetzt. Jetzt geht nämlich Jesus her und erklärt. Und ab hier beginnt auch schon unser zweiter Punkt, die Anwendung für unser Leben. Und das habe ich in 5 Unterpunkte gegliedert. Die ersten sind ein bisschen länger und die letzten ein bisschen kürzer. Das erste ist, machst du dir Gedanken über dein Leben nach der Kündigung auf dieser Erde? Ich lese nochmal Vers 8. Und der Herr lobte den ungerechten Haushalter, dass er klug gehandelt habe. Denn die Kinder dieser Weltzeit sind ihrem Geschlecht gegenüber klüger als die Kinder des Lichts. Wie kann Jesus, ich nehme jetzt einfach mal an, das war Jesus, wie kann Jesus überhaupt dieses Gleichnis bringen und wie kann er überhaupt diesen Mann loben? Es ist doch total ungerecht. Warum lobt er ihn?
Weil es im Endeffekt ja wirklich schlau war, was er gemacht hat.
Ja. Im Endeffekt war es wirklich schlau, was er gemacht hat. Jesus geht es gar nicht darum in diesem Gleichnis, das ist für uns heute überhaupt nicht wichtig, dass er ungerecht gehandelt hat. Deswegen, das ist jetzt wichtig. Das ist eine Nebensache. Sondern Jesus geht es darum, dass er Konsequenzen auf dem Tisch liegen hatte, dass er ab sofort gefeuert ist und er, dieser Arbeiter, wirklich weise gehandelt hat, was seine Zukunft angeht. Er war total klug. Es war ein kluger Schachzug, raffiniert. Und Jesus macht hier deutlich, dass allgemein die Menschen dieser Welt total zielstrebig sind, wenn es um ihre Existenz geht, um ihre Zukunft. Menschen dieser Welt machen sich echt viele Gedanken und machen das auch echt gut, können richtig gut wirtschaften, dass sie am Ende ihrer Tage viel Geld haben. Nicht alle, aber Jesus bringt hier das Beispiel, dass es wirklich viele gibt. Und das Traurige ist, dass Jesus im gleichen Atemzug sagt, dass die Kinder des Lichts dumm sind, mit meinen Worten. Also diese Kinder dieser Welt, die Ungläubigen, sind viel klüger, was ihre Zukunft angeht, als wir. Weil unser Problem so oft ist, dass wir nicht an die Zukunft denken, dass wir nicht ewig denken. Und Jesus bringt mit diesem Gleichnis echt eine Bombe zum Platzen. Wir müssen uns mal vorstellen, dass diese Jünger da zuhören und auch die Pharisäer dabei waren und so ein Gleichnis von Jesus rausgehören bekommen. Er bezeichnet diesen ungerechten Haushalter als klug. Und da sehen wir umso mehr, wie wichtig es Jesus ist, dass wir für unsere Zukunft vorsorgen. Und ich möchte jetzt bewusst an euch junge Menschen sprechen. Ich bin auch noch jung, aber ihr seid noch jünger. Euer Leben fängt erst gerade so an, denkt ihr. Und ihr fängt jetzt gerade an, eure ersten Euros zu verdienen. Habt oder bekommt vielleicht noch Taschengeld, aber so langsam wird das ein bisschen mehr. So langsam habt ihr ein Konto, denke ich mal, die meisten von euch. Und da verwaltet ihr wahrscheinlich immer mehr über immer mehr Geld. Und ihr denkt, das ist noch so weit, das Leben. Das wird noch so viel mehr. Und ihr seid noch total unzufrieden, dass es jetzt noch so wenig ist und so weiter. Aber ihr müsst bedenken, eure Kündigung steht unmittelbar bevor. Auch wenn es bei manchen von euch noch 70 Jahre sind. Vielleicht ist in 10 Minuten jemand von uns hier tot. Wir wissen es nicht. Es kann jeden Augenblick zu Ende sein. Und wir haben es hier in dieser Jugend erlebt, dass ein Mensch in ganz jungen Jahren von uns gegangen ist, der das niemals gedacht hätte, der vielleicht gedacht hat, ich werde noch richtig Geld verdienen und wenn ich mal richtig ein Gehalt habe, wenn mein Mann vielleicht ein Gehalt hat, dann kann man darüber nachdenken, was ich investiere in meine Zukunft. Aber ihr Lieben, die Sterberate, die liegt bei 100% immer noch. Und ihr seid zwar jung, aber es ist total wichtig für euch, jetzt schon in die Zukunft zu investieren. Und sei es nur 1 Euro. Dieser Verwalter, der hat sich ziemlich spät, aber er hat sich Gedanken gemacht. Und die Frage ist, machst du dir Gedanken, dass es bald vorbei sein kann mit dir hier auf dieser Erde? Alles, was du jetzt planst, in dein Leben aufzubauen, Beruf, Familie, es wird in einem Moment alles weg sein. Nun, was sollen wir tun? Was ist die Lösung? Sprüche 19, Vers 17. Wer sich über den Armen erbarmt, der leiht dem Herrn und er wird ihm seine Wohltat vergelten. Ist eigentlich ein normaler Vers und ja, wir sollen uns um die Armen kümmern. Ja, in Deutschland brauchen wir das vielleicht nicht so. Um die wird sich ja gekümmert. Aber was ich total interessant finde, wenn man den Vers mal wirklich liest, da steht, wir leihen dem Herrn Geld und er wird seine Wohltat vergelten. Auf gut Deutsch ist, wir geben Gott Geld, was ja eigentlich eh ihm gehört, aber er benutzt dann dieses Geld und gibt uns das um ein Vielfaches zurück. Also uns erwartet eine fette Rendite, wenn wir Gott unser Geld geben. Das sagt Sprüche 19, Vers 17. Noch ein Vers. 1. Timotheus 6, Vers 17 bis 19. Da geht es um die Reichen, aber ich habe ja gesagt, wir sind alle reich, wir sind in Deutschland. Den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit, mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Dieser Vers will sagen, dass das wirkliche Leben erst noch kommt und du bist da dran, darin zu investieren, dein ganzes Leben lang. Wir sollen nicht Schätze hier auf Erden sammeln, sondern im Himmel. Das, was du jetzt gibst, was du freigebig gibst, das wird alles summiert auf dein Konto im Himmel. Es ist nicht unbedingt, dass du da Geld sehen wirst, das brauchen wir da überhaupt nicht, sondern ganz andere Schätze warten auf dich, was ich gleich noch ankratzen werde, was viel, viel wundervoller und kostbarer ist. Und das Interessante ist, Gott sagt auch hier, ich komme zum zweiten Punkt, machen wir lieber so. Der zweite Punkt ist, investierst du in Menschen, die du im Himmel erwartest? Ist jetzt ein bisschen komisch, warum ziehe ich das jetzt aus diesem Gleichnis? Aber es ist eigentlich doch ganz einfach. Jesus spricht ja hier in Vers 9, ich lese den nochmal. Auch ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Für mich war das irgendwie der verwirrendste Vers. Eigentlich ist es aber ganz einfach. Mach dir Freunde mit Geld. Also ist eigentlich nicht so eine gute Moral, ne? Aber wir müssen weiterlesen. Damit, wenn er zu Ende geht, wer geht zu Ende?
Das Geld.
Also die Schlachter übersetzt das ein bisschen anders, aber die meisten übersetzen das verständlich, zum Beispiel Elberfelder in dem Fall, diesen habe ich eingefügt. Irgendwann ist das Mammon zu Ende, das Geld. Spätestens, wenn diese Erde fällt oder wenn du stirbst, dann gibt es kein Geld mehr für dich. Und wenn das passiert, dann sollen dich deine Freunde aufnehmen in die ewigen Hütten. Was sind die ewigen Hütten? lesen wir immer wieder in der Bibel davon, ist der Himmel mit gemeint. Also diese Freunde, die sind im Himmel und wenn du dann in den Himmel kommst, dann nehmen die dich in Empfang. Komm, du hast mir Geld gegeben, komm rein. Ist irgendwie komisch, oder? Jesus sagt hier, wir sollen dieses vergängliche Geld, Mammon, das ist ja ein richtig schlimmes Wort eigentlich, das ist so nicht nur unbedingt Geld, sondern alle möglichen Güter, alle Besitztümer, die uns irgendwie ergreifen können und die wir haben wollen. Dieses ganze Zeug, was uns anvertraut ist, das sollen wir nehmen und für gute, ewige Dinge einsetzen. Und wie? Wir sollen uns Freunde nehmen, weil diese Freunde dich am Ende aufnehmen. Wir haben jetzt von Theo zum Beispiel gehört, er will in eine Bibelschule gehen. Wie bezahlt er das denn? Theo, hast du gut gespart? Theo, wo bist du? Ah, da. Da. Ja. Wie ich Theo kenne, hat er alles vorgespart. Nein. Menschen, die zur Bibelschule gehen, die sind unter anderem, ich sage das jetzt einfach, Entschuldigung Theo, aber die sind unter anderem darauf angewiesen, dass sie Spenden bekommen. Wenn du jetzt deine vielleicht 5 Euro im Monat, vielleicht aber auch 100 Euro im Monat gibst und sagst, ey, ich gebe das dem Theo, damit er aus dem Wort Gottes studieren kann und eine richtig gute Sache macht, dann wird eines Tages, wenn du stirbst, kommst du in den Himmel, dann läuft dir Theo entgegen und sagt, weil du mir die 5 Euro gegeben hast, durfte ich im Glauben mehr lernen in der Bibelschule. Und das ist richtig cool. Dadurch konnte ich besser meine Teeniearbeit machen, Gemeindearbeit, Menschen von Jesus erzählen. Menschen sind durch deine 5 Euro zum Glauben gekommen. Das ist das Prinzip, was Jesus hier erklärt mit diesem Gleichnis. Das muss nicht nur Theo sein. Es kann vielleicht auch irgendein Ukrainer sein, wo du vielleicht für ukrainische Hilfe jetzt gespendet hast im Krieg, dass ein Ukrainer im Himmel auf dich zukommt und sagst, dank dir durfte ich dieses gedruckte Traktat in die Hand bekommen und die Lebensmittel, durfte das lesen, durfte zum Glauben kommen. Es muss gar nicht sein, dass die Menschen sich auch durch dein Geld nur bekehren, sondern einfach, dass die Reichsgottesarbeit dadurch läuft. Das ist doch total cool, oder? Dass im Himmel uns auf uns diese Menschen, diese Freunde warten, indem wir haben Geld investiert, was sowieso nutzlos ist. Wir als Christen dürfen wissen, Geld ist nur ein Mittel. Klar brauchen wir das hier zum Leben, aber es ist vergänglich, es wird nicht in die Ewigkeit mitgenommen. Aber wir dürfen das einfach jetzt einsetzen, was Gott uns zur Verfügung stellt und für ewige Dinge investieren mit Rendite. Denn wer von euch einen Becher Wasser in meinem Namen zu trinken gibt, weil ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, ihm wird sein Lohn nicht ausbleiben. Sehen wir nochmal hier in Markus. Und die Bibel geht sogar noch weiter. Sie sagt, was ihr einem meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan, Jesus selbst. Das heißt, Jesus selbst wird euch im Himmel in Empfang nehmen und sagen, super, dass du dieses Geld, diese 5 Euro, diese 1.000 Euro, diese 10.000 Euro investiert hast in die Ewigkeit. Fragst du dich vielleicht oder frag dich vielleicht einfach mal, wer wird im Himmel zu dir kommen? Hast du vielleicht schon irgendwo investiert fürs Reich Gottes? Und wenn du vielleicht monatlich deine Spende an die Gemeinde gibst, dann überleg einfach, wo investiert die Gemeinde Geld? Ja, wir renovieren jetzt und wir kaufen euch neue schöne Lampen hier. Aber das meiste Geld, das fließt auch in Mission, Gott sei Dank. In Paracamp, wo viele junge Leute von Gott hören, zum Glauben kommen dürfen. In Gefährdetenhilfe, in Lettland, Litauen, was wir jetzt gehört haben. Total super, oder? Dass unser Geld da hingeht. Weg damit, weg damit. Ne? Ja, so einfach ist das nicht. Aber es ist trotzdem. Der dritte Punkt, bist du in der kleinen Verantwortung der finanziellen Haushalterschaft treu? Also Gott hat dir Geld gegeben und das ist nur eine kleine Verantwortung, sagt der Text. Bist du darin treu, in dieser kleinen Verantwortung? Jetzt würdest du vielleicht sagen, alter Schwede, Geld ist doch keine kleine Verantwortung, das ist ja eins der größten Dinge. Aber Jesus nennt es hier wirklich, es ist eine der kleinen Dinge, weil es einfach so vergänglich ist. Dass wir geben für Gott, dass wir geben in die Ewigkeitsperspektive, das ist das Einmaleins eines Christen. Das ist fast schon wie so eine Grundvoraussetzung. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass ihr mit jungen Jahren anfängt, damit umzugehen und Gott von klein auf, also nicht, dass ihr klein seid, sondern von wenig Geld auf, bis ihr viel verdient, wirklich Gott lernt zu geben. Weil das Wahre, ich lese einmal erstmal die Verse, wer am geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer am geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu wart, wer wird euch das Wahre anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Gut eines anderen nicht treu wart, wer wird euch das Eure geben? Also wir kennen alle das Prinzip der Verantwortung. Wir haben jetzt zu Hause gebaut und unser kleiner Sohn, der Eli, der wollte ständig Werkzeug von mir. Papa, ich will auch Werkzeug. Und dann habe ich ihm erstmal so richtig Gammelwerkzeug gegeben, was eigentlich kaputt gehen darf. Und teilweise hat er es auch im Wald verloren oder es ist kaputt gegangen. Aber das hat sich gebessert. Und dann wollte er irgendwann eine Säge haben. Eine Säge beim Dreijährigen, also ruft nicht das Jugendamt an. Aber ich habe ihm wirklich eine Säge gegeben, die war schon so rostig, stumpf. Und der ist so super damit umgegangen. Also unsere Tochter Lilly, die kann das überhaupt nicht. Da hatte ich jeden Moment Angst, die schneidet sich die Hand ab. Aber er hat das echt filigran und gut gemacht. Und irgendwann habe ich ihm eine scharfe Säge gegeben. Und er hat wirklich Äste geschnitten. Weil, na, warum? Weil ich ihm was anvertraut hatte, er ein guter Verwalter mit der Säge war. Und dann konnte er eine bessere bekommen. Oder wenn ihr zum Beispiel, ich schenke meinem Kind eine Plastikuhr, die überhaupt nicht funktioniert, 2 Euro Kaugummiautomat. Und Lilly geht damit richtig gut um, merke ich, so richtig verantwortungsvoll. Irgendwann kaufe ich ihr eine richtige Uhr. Und ich sage ihr das vorher, wenn du damit gut umgehen wirst, dann wirst du eine richtige bekommen, die sagt wirklich die Uhrzeit. Und so ist es im Prinzip von uns allen. Das haben unsere Eltern mit uns hoffentlich gemacht. Das ist auch das Prinzip in der Gemeinde. Das ist hier das Prinzip in der Jugend. Wer jetzt hier Singeteam war, das war wahrscheinlich nicht von null auf gleich. Man musste das ein bisschen erstmal üben, gucken, sind die verantwortungsbewusst. Ne? Manchen Dingen üben wir vielleicht noch. Ne? Und so wirst du in Diensten für den Herrn, bekommst du immer mehr Verantwortung. Und Jesus sagt hier, wenn du mit deinem Geld nicht umgehen kannst, dann gebe ich dir auch nicht mehr Aufgaben. Dann wirst du für das Wahre gar nicht rangenommen. Das heißt, wenn wir mit dem Geld nicht umgehen können, können wir Gott nicht dienen. Merken wir, wie wichtig dieses Thema Geld ist. Und ihr Lieben, es wird automatisch kommen, wenn du immer mehr Geld verdienst, wenn du jetzt vielleicht Azubi bist, bei uns waren es früher 300 Euro, mittlerweile kriegt man ja schon fast 1000 Euro im Monat. Wenn du deinen Minijob hast, dann denkst du dir, ja, ich habe jetzt eh nicht viel, noch kann ich eh nicht viel für den Herrn geben oder gar nichts. Wenn ich im Beruf bin, dann fange ich an, für den Herrn zu geben. Leute, das funktioniert nicht. Dann wirst du es erst recht nicht tun. Du musst jetzt schon mit deinen wenigen Euros, die du hast, anfangen, dem Herrn abzugeben. Und ich bin Gott total dankbar, dass ich in einer Familie groß werden durfte, die nicht viel hatte und meine Eltern echt wirklich gute Verwalter mit Geld sind. Fast schon manchmal, wo ich denke, Alter, gönnt euch doch das jetzt endlich mal. Aber die wirklich gute Verwalter waren. Und ich jetzt bei mir denke, gut, dass ich diese Eltern hatte, sonst wäre es noch schlimmer bei mir. Ne? Wo ich manchmal denke, Michael, für was gibst du Geld aus? Aber es ist total wichtig und ich durfte auch in jungen Jahren schon lernen, als am Vorbild meiner Eltern, was mache ich jetzt mit diesen 10 Euro im Monat, die ich bekomme? Ich weiß nicht, ob jemand von euch noch so wenig bekommt. Bei mir waren es 10 Euro im Monat. Das war schon wow. Was mache ich damit? Und mittlerweile sind es 1000 Euro, die ich verwalten muss. Und es ist einfach so wichtig, dass man im Kleinen anfängt, richtig zu verwalten. Fang heute an. Und ich möchte uns ein Beispiel geben, einfach von einem Mann. Oh, das steht hier nicht drauf. Von John Wesley. Also einige kennen ihn von euch. Der hat im 17. Jahrhundert gelebt. Oder 1703. Sagt man dann 18. Jahrhundert, ne? Im 18. Jahrhundert gelebt. Und der hat 1731, also mit 28 Jahren ungefähr, hat er angefangen, seine Ausgaben zu begrenzen. Er hat also geguckt, boah, dass ich so wenig wie möglich ausgebe, und den Rest hat er den Armen gegeben. Und am Anfang war das so, dass er ein Jahresgehalt von 30 Pfund hatte. Und er merkte, ich brauche nur 28, also hat er 2 Pfund abgegeben. Könnt ihr jetzt meinen, ist ja nicht viel. Im zweiten Jahr hat sich das verdoppelt. Hat er 60 Pfund gehabt. Wie viel hat er dann abgegeben? Er hat immer noch, ihm haben immer noch 28 gereicht. Also 32, genau. 32 Pfund abgegeben. Im dritten Jahr hat er 90 Pfund verdient und hat 62 abgegeben. Der ist klargekommen mit den 28. Wie ist es bei uns? Wenn wir mehr Geld haben, dann gönnen wir uns auch mehr. Na? Aber er hat es durchgezogen. Im Leben stieg sein Gehalt auf 1400 Pfund im Jahr an. Und er ist selten, ja, auf 1400 Pfund ist sein Gehalt angestiegen. Was meint ihr, wie viel hat er monatlich ausgegeben? Es ging selten über 30 Pfund. Das heißt, er hat über 1300 Pfund, also so einen hohen Prozentsatz, einfach dem Herrn gegeben. Und es war so krass, dass die Steuerbehörde, die gab es auch schon damals, dass die auf ihn aufmerksam geworden ist. Und die gesagt haben, das geht nicht. Haben sein Haus durchsucht, haben Silberbesteck gesucht und so weiter. Haben gesagt, du musst hier irgendwo, irgendwas ist hier illegal. Und ich kenne Menschen, wo das heute noch so ist, dass die Steuerbehörde sagt, das geht nicht, was machst du? Solche Menschen gibt es auch heute noch, nicht nur im 18. Jahrhundert. Und die Frage ist, wird zu dir mal die Steuerbehörde kommen? Also zu mir sind sie leider noch nicht gekommen. Aber das ist doch mal ein Anreiz, oder? Also natürlich mit dem richtigen, nicht, dass ihr wirklich was falsch macht und die deswegen bei euch sind. Also hier, euer Jugendleiter ist ja selbstständig. Da ist es besonders gefährlich. Ja, das ist wirklich aufopferndes Geben, oder? Behüte dein Herz vor dem Götzen des Materialismus. Lesen wir mal die Verse 13 bis 15, die letzten Verse. Kein Knecht kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das alles hörten aber auch die Pharisäer, die geldgierig waren, und sie verspotteten ihn. Und er sprach zu ihnen, ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen, vor dem Menschen aber, Aber Gott kennt eure Herzen, denn was bei dem Menschen hoch angesehen ist, das ist ein Greuel vor Gott. Also Jesus macht hier deutlich, Geld zu besitzen an sich ist keine Sünde, sondern Geld zu lieben, das ist Sünde. Und am Ende zählt deine Herzenseinstellung. Und die Pharisäer, die haben vielleicht nach außen richtig verwaltet und man könnte meinen, ja, die haben ja viel gegeben, aber das Herz war nicht an richtiger Stelle. Und deswegen war es Gott oder Jesus hier ein Greuel. Geld an sich ist nicht schlecht. Es kann für Dinge, gute Dinge benutzt werden. Doch wenn du anfängst, dieses Geld zu lieben, dann hast du ein Problem. Geld wird erst zur Sünde, wenn das Geld dich besitzt. Und ihr Lieben, Geldliebe und Götzendienst, also das ist ja Götzendienst, Geldliebe, ist um uns herum, überall. Also wenn du Ausbildungskollegen hast, Freunde in der Schule, allein wenn du hier rausgehst, du siehst es überall. Menschen beten dieses Geld an. Und sie sagen es vielleicht nicht und behaupten es vielleicht gar nicht. Aber wie wichtig ist den Menschen dieses Geld? Die Gesundheit wird vernachlässigt, man schuftet bewusst. Also ich sage nichts gegen Nachtschicht, ich habe gerne Nachtschicht gearbeitet. Aber wenn man bewusst einfach nur Nachtschicht arbeiten will, um viel Geld zu verdienen. Wenn man einfach noch einen Nebenjob macht, weil man einfach noch mehr haben will. Wenn man die Frau arbeiten schickt, zusätzlich, wo der Mann eigentlich schon gut verdient, weil man einfach noch diesen zusätzlichen Herbsturlaub will. Das sind jetzt einfach ein bisschen provokante Aussagen, aber es ist um uns drum herum. Guckt euch doch mal die Eltern eurer Freunde an, wie viel die schuften für ihr Geld. Und ja, wir müssen viel arbeiten und die Sachen werden immer teurer, aber trotzdem leben die meisten von uns noch über ihre Verhältnisse. Und vielleicht für euch, die ihr noch nicht so viel Geld habt, was habt ihr für ein Handy? Was tragt ihr gerade an eurem Körper? Ist das einfach, sagt ihr, ja, dieses Handy, das ist wirklich gut, diese Kamera ist die beste, die es zurzeit auf dem Markt gibt. Brauchst du die beste Kamera, die zurzeit auf dem Markt ist? Tut das irgendwas fürs Reich Gottes? Ja, wir sollen auch das Leben hier auf der Erde genießen und wir sollen schöne Bilder machen. Das ehrt ja auch Gott, dass wir es dann teilen vielleicht, den wunderschönen Sonnenuntergang. Es hat alles seinen Rahmen. Ich will es einfach nur ein bisschen provokant sagen. Aber heutzutage habe ich mitbekommen, ist ganz in bei euch Jungen, dicke Klamotten, teure Klamotten, obwohl es auch einfache Klamotten sein können. Und man kann mir nicht erzählen, dass das dann die dreifache Lebensdauer hat. Irgendwann will man andere Klamotten, weil das ja schon out ist. Die gehen vielleicht gar nicht kaputt. Das sind so vielleicht für euch herausfordernde Dinge. Wie viel gibst du für solche Dinge an? Aus? Schuhe. Willst du das als Prestige, diese Schuhe, oder sind die einfach wirklich so gut und es lohnt sich, dieses Geld? Und jetzt sind es diese Schuhe und Hoodies und Handys und irgendwann ist es das Auto. Irgendwann ist es dieser dicke Urlaub, den du dann postest. Irgendwann ist es das dicke Haus. Deswegen hinterfrage wirklich dein Herz und schau, wo gibst du dein Geld aus? Wie gibst du dein Geld aus? Bist du ein guter Verwalter? Und eins ist klar, umso mehr Geld du hast, umso schwieriger ist es, Gott zu lieben. Das ist einfach so, das sagt die Bibel selbst. Für einen Reichen ist es noch schwieriger, in den Himmel zu kommen. Wenn du viel verdienst und aber auch viel gibst, da bist du ja vom Prinzip nicht reich, weil du gibst ja viel. Aber wenn du viel verdienst und viel für dich behältst, dann hast du ein Problem, sagt die Bibel. Einfach zum Ende paar Prinzipien, paar neutestamentliche Prinzipien, wie wir geben sollen. Das ist jetzt einfach nur zum Schluss. 10% haben wir alle schon mal gehört und viele von uns geben 10%. Das ist wie so eine anfängliche Stütze, wo man sich fragt, ja, wie viel soll ich denn jetzt geben? Ich kann das überhaupt nicht einschätzen, weil ich muss ja auch sparen fürs Haus, für meine Kinder. Wie viel ist jetzt richtig? Ne? Und dann fangen vielleicht einige mit 10% an, einfach als Hilfe, weil in der Bibel steht ja 10%. Ne, habe ich auch immer geglaubt und viele von euch auch. Die Israeliten haben aber gar nicht 10% gegeben. Vor den Gesetzen hat Abraham einmal 10% gegeben, wenn wir uns dann erinnern, bei Abimelech die Geschichte. Aber die Juden, die mussten 23, irgendwas geben, weil die mussten 10% Geld geben, dann mussten sie noch an Gütern geben, also Vieh. Und sie mussten nochmal für die Leviten alle paar Jahre was geben, meine ich. Also es waren über 20%, was die Juden geben mussten. Also wenn du schon sagst, ich will mich nach dem Alten Testament richten, müssen es knapp 25 sein. Tut schon mehr weh. Aber ich will euch einfach sagen, ich zum Beispiel habe es für mich so gemacht und ich fand es jetzt gar nicht so schlecht. Am Anfang, wo ich auch mehr Geld verdient habe, habe ich einfach erstmal 10% gegeben, um einfach erstmal zu gucken, wo sind überhaupt die Ausgaben, wo nicht, wie komme ich klar. Irgendwann wird es vielleicht weniger. Du kannst vielleicht irgendwann nur noch 2-3% geben, weil du gerade eine echt schwierige Lebenssituation hast. Aber wenn Gott es schenkt, kannst du auch irgendwann mehr geben. Und ich kenne einen Bruder, der macht das nicht so, dass er viel unbedingt gibt, sondern der hat einfach eine, 60%-Stelle. Er könnte eine 100%-Stelle haben, aber er hat eine 60%-Stelle, weil ihm das Geld reicht und die anderen 40% investiert er nur in Jugendarbeit. Na, also ist nicht aus dieser Jugend. Finde ich total klasse. Überleg mal, der Junge gibt 40% plus nochmal Spenden, die er auch gibt. Finde ich total herausfordernd und bemerkenswert. In Korinth sehen wir, oder bei den Korinthern sehen wir, dass sie wöchentlich gegeben haben. Bei uns ist es heutzutage so, also früher war das täglich oder wöchentlich meistens, dass die ihren Lohn bekommen haben. Bei uns ist es ja monatlich. Gib regelmäßig, gib monatlich etwas für den Herrn. Dann sagt die Bibel, wir sollen proportional geben. Das heißt, entsprechend deinen Möglichkeiten. Wenn du viel hast, dann gib auch viel. Wir sollen aufopferungsvoll geben. Das tut jetzt weh. Also wir sollen so viel geben, dass es uns weh tut. Dass wir fast sagen könnten, eigentlich wird es echt knapp, es könnte nicht reichen. Dass wir wirklich in die Abhängigkeit zu Gott rutschen. Ne? Wir sollen freiwillig geben. Bewusst, zielgerecht. Denke genau darüber nach, wofür du spendest. Zum Beispiel, wenn du einen Dauerauftrag hast, also zum Beispiel wir haben einen Dauerauftrag, dann ist es manchmal so, ja, das Geld ist einfach weg, ich habe es gar nicht mitbekommen. Ob ich jetzt Gott gespendet habe oder nicht. Und ich habe mir das auch zur Aufgabe gemacht, immer wieder die Kontoauszüge durchzugucken und bewusst zu sehen, diesen Monat haben wir wieder was für den Herrn, für die Gemeinde gegeben. Wofür investiert die Gemeinde ihr Geld? Haben wir alles, wenn ihr das haben wollt, die Liste, kann ich euch geben. Im Verein gehen wir das immer wieder durch. Ah, für Padercamp. Ah, für die Mission. Cool, dafür habe ich mein Geld gegeben. Ne? Also tu das wirklich bewusst und nicht einfach, ach, hier habt ihr das. Ne? Wir sollen es aus Liebe geben. Das ist überhaupt das größte Problem. Wenn wir es nicht von Herzen aus Liebe geben, dann ist es, als wenn wir nichts gegeben hätten. 1. Korinther 13. Freudig und freiwillig, habe ich schon gesagt. Jetzt komme ich wirklich zum Schluss und nur noch 2, 3 Sätze. Habsucht, das ist ja so unser Problem, was in uns steckt. Ne? Deswegen wollen wir ja nicht viel geben, weil wir habsüchtig sind. Ich dachte immer so ein bisschen Habsucht, das lernt man einmal. Und wenn man einmal gelernt hat, Gott immer wieder regelmäßig zu geben, wenn man so eine feste Abgabe hat monatlich, dann ist das Thema so ein bisschen durch und man kann sich darauf ausruhen, okay, ich bin nicht mehr habsüchtig. Aber ich glaube und behaupte, dass dieses Problem mit Habsucht ist wie sexuelle Unreinheit. Du kannst nicht bei sexueller Unreinheit kannst du nicht auf einmal sagen, so, ich bin jetzt rein in meinen Gedanken. Wir sind unser Leben lang in Versuchung, uns irgendwas anzugucken, irgendwelche Gedanken zu machen. Und ich denke, ihr wisst alle, wovon ich rede. Das ist nicht einfach. Es ist ein täglicher Kampf. Und ich behaupte, mit dem Geld ist das genauso. Es ist nicht einfach. Immer wenn du irgendwas wieder mit PayPal bezahlst. Also heute ist eine gute Sache, mit PayPal was zu bezahlen. Habt ihr aber gehört. Aber das geht einfach so schnell. Das Geld geht einfach so schnell weg. Aber ich möchte uns wirklich aufmerksam machen. Denk wirklich jedes Mal darüber nach. Ist das jetzt sinnvoll, dass ich mir das jetzt kaufe? Das ist ein täglicher Kampf. Es gibt 3 Bereiche auf dieser Welt, die ewig sind. Das ist einmal Gott. Das ist Gottes Wort. Und das sind Menschen. Und Menschen in deinem Umfeld gehen verloren. Und die gehen auf ewig verloren. Vielleicht sitzt du auch hier und du gehst auch auf ewig verloren, weil du noch nicht den Herrn liebst. Denkt an diese Menschen. Dieses Geld, das ist vom Prinzip nichts. Und wenn du das für das Gute einsetzt, dann können und werden Menschen dadurch gerettet. Das ist wirklich eine ewige Investition. Das war's. Soll ich noch beten, oder? Das ist jetzt Schluss, ne? Ja, komm, dann bete ich nochmal, bleib sitzen. Ja, großer Gott, ich danke dir dafür, dass wir dein Wort haben, was so klar und deutlich ist, aber was auch gleichzeitig echt krass und herausfordernd ist. Manchmal habe ich mich bei den Gedanken erwischt, mich gar nicht dafür vorbereitet, dass ich mich am besten gar nicht dafür vorbereitet hätte und diese Gedanken zugelassen habe, weil es mich echt getroffen hat, wie ich mein Geld verwalte, wie wir als Familie unser Geld verwalten. Aber Herr, es ist gut, wenn wir getroffen werden und wenn du unsere Herzen auffüllst. Und so hoffe ich und bitte ich dich, dass dieser Text auch an jeden, der hier sitzt, aufgewühlt hat und herausgefordert hat, dass wir uns hinterfragen, wie wir mit unserem Geld umgehen. Danke, dass du es uns eigentlich so einfach machst. Dass du es uns so einfach machst, wenn wir einfach dieses Geld geben, machen wir so eine gute Investition. Es ist nicht kompliziert. Schenkt uns einfach diese Freimütigkeit, die Liebe zu dir, die überhaupt der Antrieb dafür ist. Es ist nämlich deine Gnade, die uns antreibt, dass du uns gerettet hast, uns von der ewigen Verdammnis gerettet hast. Vielen Dank dafür und wir wollen wirklich unser ganzes Leben darauf ausrichten. Schenkt uns viel Weisheit darin. Amen.